Was?
Jetzt fang halt an.
Der Anfangssatz?
Ja. Nein, also, überhaupt.
Also mit was? Diese Woche ist keine Ente gestorben. Das wäre
ja,
toll.
Also dann fange ich jetzt halt an. Die Tür steht offen. Ich schaue auf die wunderbaren Anden. Mir gegenüber sitzt meine Frau und heute soll es um die Themen gehen.
Keine Ahnung. Schlag du was vor. Jetzt haben wir schon
es
zwei
Wochen
ausgesetzt.
Es
sind
zwei Wochen rum und es ist so viel passiert, dass wir gar nicht mehr wissen, was wir alles zu erzählen haben. Naja, bevor das hier kein Ende nimmt, nach dem Intro geht's gleich los. Ja, seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf einer Mission. Wir melden uns wieder zurück nach einer unfreiwilligen Pause. Letzte Woche, das haben die meisten von euch festgestellt, gab es keinen Podcast. Tja, ich lag im Bett, hatte Fieber, war krank und heute geht es mir soweit wieder gut. Was so alles passiert ist in der Zwischenzeit, willst du damit anfangen?
Ne, gib mal ein Stichwort. Also ich lag übrigens auch im Bett mit Fieber am Samstag. Ja, genau.
Gut.
Bin dann nicht bei 100% wieder, im Gegensatz zum Benni, der ist, glaube ich, wieder echt fit.
99.
99.
Naja, so
aber,
ungefähr. Ich würde schon wieder Sport machen, wenn meine App funktionieren würde.
Oh.
Ständig diese blöden Ausreden.
Also ich mache ja mit YouTube Sport, das geht ganz gut. Da brauchen wir keine App.
Ja, ich mache Freeletics mit einem Arztkollegen und einer Physiotherapeutin zusammen. Und gerade just in dieser Krankheitszeit jetzt ist unser Abo abgelaufen. Wir trainieren schon seit über einem Jahr zusammen.
Echt?
Ja.
Das ist ja krass.
Ja, finde ich auch. Ja. Man sieht's.
Hätte ich jetzt so nicht erwartet, aber doch, doch, also ja. Da, ja.
Naja. Also gut, ich fange mal mit einer Geschichte an aus der Klinik Dienstag, letzte Woche allerdings. Da bin ich nachts angerufen worden, wir hatten eine Frau auf die Intensivstation verlegen müssen, junge Frau, Anfang 40, weil sie angefangen hatte zu bluten. Als allererstes war aufgefallen, dass sie aus der Blase blutet. Und ich bin primär eigentlich als Urologe darunter, es war kurz nach Mitternacht, wir brauchen da deine Hilfe und irgendwie ist sie auch nicht mehr richtig ansprechbar und so weiter. Naja, also alles in allem eine ganz schwierige Situation. Auch die Anamnese schwierig, seit über einem Jahr Gewichtsverlust. Der Ehemann war dabei, wusste aber auch nicht so richtig, was sie hatte. Man hatte mal einen erhöhten Tumormarker festgestellt, vielleicht könnte es das sein. Aber das ist auch so typisch für das Gesundheitssystem hier in Peru. Hier fehlt, meine ich, diese verbindende Komponente Hausarzt, was eben dazu führt, dass wenn jemand Geld hat und krank ist, er dann halt so ein bisschen rumdoktert. Da gehst du mal zum Ultraschall und dann sagt der, ja, vielleicht ist es das, dann gehen sie mal zum Labor und dann geht man die nächste Woche zum Labor und dann sagt der Laborarzt, also wenn ich sie beraten darf, dann machen sie doch das und das und dann geht's vom Labor zum CT und vom CT zum MRT und dann sind schon mal zwei Monate rum, der Geldbeutel leer, aber man hat immer noch nicht gefunden, was das Problem ist. Und so ähnlich war auch diese Geschichte bei dieser jungen Frau. Tochter war auch dabei, ganz liebe Familie, aber großes Problem. Ja, Mutter blutet und das ging dann richtig schnell. Also wir haben sie dann innerhalb von 48 Stunden verloren. Wir haben alles gemacht, was wir machen konnten. Und es war einfach so, dass sie eine völlig entgleiste Gerinnung hatte. Es war nichts mehr zu machen. Wir haben, was wir an Medikamenten da hatten, wir hatten nachts sogar Leute einbestellt zum Blutspenden. Blut transfundiert, Plasma, alles gemacht. Ja, ohne Hoffnung. So. Und naja, mir ging es echt ein bisschen nach so dieser Fall, weil ich meine, Anfang 40 ist noch kein Alter, die war jetzt 3 oder 4 Jahre älter als ich. Ist noch kein Alter irgendwie, wo man so ans Sterben denkt. Also ich denke oft ans Sterben. Ehrlich gesagt, so sehr oft, wahrscheinlich häufiger als mein Umfeld.
Ja, auf jeden Fall.
Also, und ich denke oft darüber nach, wie es mal wird, mal eines Tages nicht mehr da zu sein. Und ich glaube, den größten Verlust, den ich im Moment sehe, ist, dass meine Kinder keinen oder ihren Vater nicht mehr hätten. Aber ansonsten glaube ich, und das ist auch das, was ich schon öfters meinen Kindern gesagt habe, ey, trauert nur nicht zu lang. Also seid, lasst mich einfach in Frieden ziehen. Und ich glaube, dass wir als Christen und als gläubige Menschen doch wirklich die größte Hoffnung haben, dass das Beste vor uns liegt. Und wenn ich heute so bruchstückhaft ein Bild skizzieren kann von dem, wer Jesus ist und wie er lebt und welche Präsenz ihn umgibt. Mensch, da gibt es auch eigentlich nichts Schöneres, als ihn mal face-to-face kennenzulernen. Und naja, ein bisschen vom Thema abgekommen. Auf jeden Fall saß ich dann morgens auf der Intensivstation und habe so einen kurzen Post auf Insta gemacht. Und seitdem habe ich mich auf Insta nicht mehr gemeldet, weil es mich wieder so genervt hat. Naja, ich hatte eben so einen kurzen Post gemacht, da sagte ich, ja, hi, also ich dachte eigentlich, heute fange ich wieder mit Urologie an, weil wir hatten den letzten Patient von der Covid-Intensivstation gerade einen Tag vorher verlegt. Und aber jetzt bin ich doch wieder zurück, dieses Mal auf der Intensivstation 1 mit einer Patientin und habe halt erzählt, ja, wir wissen eigentlich gar nicht, was sie hat. Und prompt kam irgendwie, also eine fachmännische Rückmeldung von einem Instagram-Nutzer, ohne Namen, ohne Geschlecht, ohne sonstige Beschreibung, der mir direkt zurückschreibt, ist klar, wahrscheinlich ist sie geimpft. Und ich dachte mir nur, ey.
In your face.
Nerv mich einfach nicht. Nerv mich nicht. Ich habe bis heute nicht geantwortet. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe ihn gebannt, rausgeschmissen, habe seinen Chatverlauf gelöscht. Er hat schon immer wieder mal so unqualifizierte Kommentare von sich gelassen. Aber ey, ich bin einfach so Social Media müde. Jetzt habe ich, es kommen jeden Tag irgendwie oder jede Woche kommen neue Follower dazu. Immer so einer oder zwei, gar nicht viel. Aber jetzt sind es über 1000, irgendwie so 1000 und ein paar halt, egal, auf Instagram. Ich kann doch diesen 1000 Menschen gar nicht gerecht werden. Ich bin ja nicht da, um sie zu unterhalten, sondern wenn, dann suche ich ja Menschen, mit denen ich in Dialog treten kann, die mit mir Leben teilen. Aber ich kann doch nicht parallel mit 1000, 1200 Leuten Leben teilen. Wie soll das gehen?
Da in dem Moment, wo das Gen für Selbstdarstellung verteilt wurde, warst du halt gerade auf der Intensivstation, oder? Weißt du schon, was schaffe?
Na, ich weiß gar nicht, was es da darzustellen gäbe. Oh. Und wenn ich dann solche Kommentare zurückbekomme, dann denke ich mir, vielleicht will ich es auch einfach gar nicht. Vielleicht will ich mich mit den Leuten einfach gar nicht unterhalten. Mhm. Gar nicht, weil sie zu doof sind oder so. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe so ein bisschen die Tendenz, und da kommt jetzt auch wieder raus, dass ich doch älter geworden bin oder älter werde, dass man immer denkt, die junge Generation, die Jugend von heute. So. Ja, da habe ich mich ja jetzt inzwischen auch schon eingereiht und bin dann aber natürlich auch oft dabei, mir dann selber einen Spiegel vorzuhalten und sagen, ey, Freund, also langsam mal. Aber die Jugend von heute ist selbstgerecht. Die Jugend von heute ist selbstüberschätzend. Naja, jeder, der mir jetzt zuhört und über 30 ist, macht da direkt einen Haken drunter. Aber es ist falsch. Es ist eine Falschaussage. Es gab in meiner Generation genügend Selbstüberschätzende und es gab die Generation vor uns genügend Selbstüberschätzende und die Generation davor, die in den Zweiten Weltkrieg gezogen ist, die hat sich gnadenlos selbst überschätzt. Also die selbstüberschätzende junge Generation gab es schon immer. Und man neigt da irgendwie immer dazu. Und dieses Beispiel, das ich jetzt gerade erzählt habe, das war interessanterweise eben ein alter Mensch. Mhm. Einer, von dem ich eigentlich denken würde, es reflektiert, er denkt nach. Er hat wahrscheinlich auch nachgedacht, aber er hätte es wahrscheinlich einfach sein lassen sollen.
Ja.
Naja, das war jetzt so Wocheneinstieg, Report, was letzte Woche passiert ist. Und dann wurde ich direkt darauf krank. Wahrscheinlich war es einfach, es war wahrscheinlich einfach Frust.
Du bist halt auch geimpft.
Und, genau, ich bin halt geimpft. Oh Mann. Ja, also wir wissen ehrlich gesagt nicht, was wir hatten. Der Verdacht war erstmal irgendwie so pfeifisches Drüsenfieber oder sowas. Aber Nachweis und Beweis dafür gibt es eigentlich nicht. Es ging halt los, dass der Kleinste von uns mit hohem Fieber begonnen hat und es dann irgendwie die Runde gemacht hat. Also der war halt irgendwie schlapp und hatte dann daraufhin eine Mandelentzündung noch entwickelt. Und naja, wenn dann so ein kleiner Frecker halt bei dir im Bett schläft, dann ist es nicht weit. Und dann 2 Tage später war ich fällig und dann kurz darauf Lena.
Die ist normalerweise nie erwischt.
Na, echt ohne Witz. Also
aber ich habe jetzt mit jemandem gesprochen, die hat gemeint, vielleicht ist es einfach, weil wir jetzt so aufgepasst haben die letzten Monate und uns so ja, praktisch keinen Keimen ausgesetzt haben, dass so eine schnöde Erkältung, die halt normalerweise mal 2 Tage Halskratzen bei mir macht und dann wieder geht, dass die halt voll durchhaut, weil das Immunsystem einfach jetzt über ein Jahr lang nichts zum Schaffen hatte. Könnte ja auch sein.
Ja, also ich meine, was soll man dazu sagen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Also ich war total, ich war ganz happy, als der Jonas die Mandelentzündung hatte. Auch wenn er mir leid getan hat, der arme Kerl. Aber ich dachte mir, ja, es gibt noch was ganz stinknormales, eine schnöde Mandelentzündung. Da weiß man, was man machen muss. Da weiß man, es geht wieder vorbei. Alles ist gut. Es gibt auch einfach noch was anderes außer Corona, gell?
Ja. Also, man ist ja dann immer, ich war die letzten Male, jedes Mal, wenn ich krank war, irgendwie auch unten in der Klinik, habe einen Schnelltest gemacht. Direkt immer, ja, das ist bestimmt. Ich glaube, ich hatte jetzt das letzte Jahr schon 10-mal Corona. Und 10-mal war der Test negativ. Also jedes Mal so, oh, Nase läuft, oh, Halskratz. Oh, jetzt habe ich mich bestimmt angesteckt. Und ich meine, ich bin ja auch ständig exponiert. Also ich bin ja ständig auf der Intensivstation.
Ja.
Und du hast halt dann immer dieses Horrorbild im Blick. Habe ich mich jetzt infiziert? Bin ich jetzt der Nächste? Du, ey, das braucht so viel Psychohygiene, da auch die Gefahr in das richtige Maß zu rücken, wenn man das Elend jeden Tag vor Augen hat. Mhm. Ja, so viel dazu. Ja, die nächste Woche sind wir nicht erreichbar. Eine Woche lang machen wir einen Zug. Moment, Zug?
Entzug. Ach so, Entzug? Ich habe verstanden, wir machen einen
Dopaminentzug, Social-Media-Entzug.
Ja, wir tun mal voll Detoxen.
Volle Kanne, Elektronik-Smog.
Smog.
Entzug, alles auf Null.
Das ist ein Erlebnis.
Die letzten 15 Jahre nicht mehr gar, nee, über 15 Jahre nicht mehr erlebt.
Kein Digital Detox gemacht.
Nein, ich erinnere mich noch dran, wie ich mir in meiner Gymnasiumzeit ein Handy gekauft habe. Und seitdem, später bin ich ja dann Student gewesen. Da lief auch ständig alles irgendwie übers Handy. Vorlesungen und aber Wecker und alles.
Ja, aber es war mehr so analog irgendwie. Also jetzt ist es halt so mit den ganzen, seit es die Smartphones gibt und ja, seit es WhatsApp gibt,
ja.
Hat sich das schon nochmal irgendwie beschleunigt alles oder verdichtet. Früher hast du halt eben das als Wecker benutzt morgens und dann hast du mal drauf geguckt, ob dir jemand eine SMS geschrieben hat und dann war es das wieder.
Ich habe hab Snake gespielt auf meinem Nokia.
Wer nicht, mein Freund, wer nicht.
Ich hatte so dieses typische Modell 3033 oder sowas. Oder
3210.
3210, Nokia 3210.
Ja, die gibt es ja heute noch, ne, irgendwie.
Wieder.
Also,
das war so eins meiner längsten Handys, also bevor ich dann iPhones hatte. Aber das war so, du konntest halt auch nichts anderes außer Snake, aber ich war noch nie gut bei Computerspielen. Also das war auch immer, die Schlange hat sich dann auch ständig selber in den Schwanz gebissen.
Mich hat es total genervt, ich habe das nicht gespielt.
Ja?
Ach, ganz schlimm. Ich meine, ich sehe ja nicht so gut und dann musst du dann noch auf dieses kleine Bildschirm mit so einer schlechten Grafik drauf starren. Das hat mich immer nur narrisch gemacht.
Also in 90er Jahren hatten wir als eine der ersten, interessanterweise, einen Computer. Meine Klassenkameraden, die waren alle irgendwie noch Basketball spielen, Fußball und so weiter, und wir hatten Computer, und zwar einen Amiga. Amiga 2000 hieß der, glaube ich. Und da gab es ein Computer-Rennspiel, also ein Autorennspiel, das wir fahren durften. Das hieß Nigel Mansell. Das muss irgendwie so ein Rennfahrer gewesen sein. Und wir hatten noch zwei andere Spiele. Unter anderem, glaube ich, Tetris. Aber
ich glaube, das hatten wir auch.
Das war, weißt du, heute denke ich drüber nach, was habe ich da für einen Blödsinn gemacht? Einfach im Kreis Auto gefahren, ja, weil es mich nie begeistert hat. Und ich bin irgendwie auch froh, dass ich in der damaligen Zeit mit diesen Medien in Kontakt gekommen bin. Wenn du die Grafiken von Computerspielen heute anguckst, die sind ja so viel realistischer. Vielleicht wäre ich da auch irgendwann mal voll versackt. Aber irgendwie hat mich das nie begeistert, weil dann hing's und es war zu langsam und es.
Die waren auch auf Diskette, diese
die
Spiele,
waren auf
gell?
Diskette. Ja, du musstest da mehrmals an auch während dem Spiel Disketten wechseln, wenn du eine andere Rennbahn wolltest und so Zeugs. Also völlig, völlig absurd. Ja. Und dann 1995 haben wir einen ersten PC bekommen, den ersten Computer. Und ich weiß nur, wie heute, ich war völlig von den Socken, weil wir hatten in der Schule IT-Unterricht. Da hat man gelernt, wie man ein Word-Dokument schreibt und wie
Word-Art
man
verziert.
Genau, Word-Arts einfügt und so Zeugs.
Und Clip-Arts.
Und dann bin ich da mittags heim.
Alter, wir werden so alt, gell?
An den Computer, mache ein Dokument auf, habe so eine Clip-Art rausgezogen, und zwar einen schwarz-weißen Fußball. Und habe den groß gemacht und habe ihn mit dem Tintenstrahldrucker ausgedruckt.
Böse.
Völlig, ich war so richtig, also ich bin raus in den Hof gerannt. Papa, das geht. Ich war, völlig von den Socken, da war ich 12 Jahre. Mein Computer kann das gleiche wie der Computer in der Schule, und du kannst mit Word eine Clipart ausdrucken. Das ist dann ziemlich schnell dann allerdings verboten worden wegen Druckerkosten, die da ein bisschen eskaliert sind. Aber so war's. Und jetzt 20 Jahre,
doch.
Nena, es sind mehr als 20. Es sind 26 Jahre. Es sind 26.
Die Tage. Penny, ich habe irgendwas gelesen mit, dass irgendein Politiker möchte irgendein Energiewende-Dings bis 2045, und dann hat jemand drunter geschrieben, dann sind ja die Kinder, die jetzt gezeugt werden, schon über 20, und ich hatte in meinem Kopf so gedacht, ah krass, ja so in 40 Jahren, das waren irgendwie halt noch 22 Jahre oder so.
Ja, die Zeit vergeht, und du, ich weiß gar nicht, wie es den älteren Menschen geht, wenn du auf noch längeres Leben zurückblickst und dann deine Enkelkinder schon Auto fahren dürfen. Und du denkst dir, das waren doch noch Babys vor kurzem, ja? Und jetzt sind sie volljährig, dürfen ein Auto fahren. Also, ich bin mal gespannt, wie das bei uns aussieht. Mein Großvater hat mir da immer was davon erzählt, wie die Zeit so schnell, und du musst die Zeit mit den Kindern nutzen und so. Und ja, klar, aber time is running away. Also es läuft einfach, und du kannst es nicht aufhalten. Und manchmal ist es auch gut, dass du es nicht aufhalten kannst.
Aber ich fand, als ich noch ein bisschen jünger war, immer das so faszinierend, wenn ältere Menschen von ihrem Leben erzählt haben, und dann haben wir mal ein paar Jahre da gewohnt, dann waren wir mal ein paar Jahre im Ausland, dann waren wir das. Ich dachte immer, krass, dass man das alles in so eine Lebenszeit packen kann. Aber jetzt hatten wir auch schon mal ein Haus und haben schon mal ein paar Jahre im Ausland gelebt. Und haben
schon mal in Arequipa gelebt.
Ja, also wir haben auch schon irgendwie ein bisschen was zusammengesammelt in unserer Lebenszeit, und ich bin gespannt, was da noch kommt. Aber da muss ich oft drüber nachdenken, das kommt halt auch mit dem Alter, dass man einfach, nicht alle, aber viele Menschen doch einiges erlebt haben in ihrem Leben. An Umbrüchen und an Umzügen und an Menschen, die kommen, Menschen, die gehen, ja. Mhm. Jeder hat doch irgendwie einen Haufen Geschichten zu erzählen, gell?
Ja, und ich höre älteren Menschen gerne zu.
Ich auch, voll.
Also es ist einfach, das, was ich von denen lernen kann, nicht nur von Eltern, man lernt auch von jüngeren Menschen. Aber was man von denen lernen kann und da an Lebensweisheiten mitnehmen kann, das ist so viel wert. Und das ist, also da bin ich immer, da habe ich immer ein ganz großes Ohr und höre liebend gern zu. Auch wenn ich insgesamt sagen würde, ich bin leider, ich arbeite dran, aber ich bin kein guter Zuhörer.
Ich habe aber auch schon als Kind, hat es mich schon echt immer eher zu den alten Leuten hingezogen. Warum auch immer, mir war das auch kein Last oder keine Mühe. Für manche ist das ja, haben sie da Berührungsängste oder haben da, sehen da keinen Sinn dahinter oder sowas. Aber ich erinnere mich noch, wir waren mal essen mit der Großfamilie von meiner Mama, ihrer Seite. Ich glaube, ihre Eltern hatten, also meine Großeltern, Goldene Hochzeit oder sowas. Und da war mein Mückmühl, ich meine im Württemberger Hof. Das war so das Stammlokal der Familie, wenn was Größeres gefeiert wurde, wie bei euch
bei
Linde.
Wie bei uns der Lindehof,
war das der Württemberger Hof. Und dann haben die Cousins und Cousinen halt, wir sind eine recht große Familie von der Seite her, haben sich da so verteilt an die Tische. Und es war halt noch neben meinem Onkel Gustav ein Platz frei. Und der ist jetzt vorletztes Jahr, glaube ich, gestorben.
Ja, stimmt, den haben wir nochmal besucht. Gell?
Genau, ganz lieber, feiner Kerl. Und unsere, in Anführungszeichen, Beziehung ging an dem Tag eigentlich los. Da war ich, muss ich so 10, 11, 12 gewesen sein, so die Ecke. Und dann war halt bei denen noch Platz und dann habe ich mich halt zu denen gehockt. Und
zum
ich weiß noch,
Gustav.
Zum Gustav und war noch ein paar, ich glaube, der Dieter war auch noch, als sein Bruder. Und dann haben wir uns da halt unterhalten und haben zusammen gegessen. Und ich meine, meine Mama hat hinterher dann noch gesagt, alles war aber nett, dass du dich da dazu gesessen hast. Und ich fand es total absurd, dieser Gedanke, dass das jetzt eine Nettigkeit von mir war, sondern ich wollte doch da sitzen. Ich fand es doch voll interessant, bei denen zu sein. Das ist doch jetzt keine, das war jetzt keine Strafe und gar nichts, ja. Ja, mit dem Gustav hat mich doch auf eine gewisse Art und Weise eine Beziehung verbunden dann, gell?
Ja, wir haben den ja ein paar Mal noch besucht. Mhm. Der hat in Spiegelberg, glaube ich,
gewohnt. Ja, im tiefsten. Löwensteiner Berge oben
ist ja
raus.
Wunderschön, die Löwensteiner Berge. Und wenn ich jetzt so, weißt du, das ist ja so absurd, du fährst ja eine Dreiviertelstunde von Gundelsheim ungefähr über die Löwensteiner Berge bis in Spiegelberg bist. So.
Das langt nicht.
Reicht's nicht? Mm. Naja, gut. Aber in einer Dreiviertelstunde fährst du hier die Serpentine runter bis ins Wasser. Oder ja. Eine halbe Stunde, ja. Und ich denke manchmal, also,
wir hätten viel öfters fahren können, gell?
Genau, man hätte viel öfters.
Oder unsere lieben Freunde, die damals noch in Böblingen gewohnt haben. Richtig. Wie oft haben wir uns gesehen, ja? Kaum,
Wir haben uns in
so
10
Jahren
vielleicht dreimal gesehen, weil das ist eine Stunde Fahrzeit. Und jetzt bist du in Peru und ich sag mal, alles,
jederzeit eine Stunde fahren, um sie zu sehen.
Alles, was unter 2 Stunden ist, ist erstmal Nachbarschaft.
Aber echt.
Ja, egal, wo du fährst stundenlang irgendwelche Serpentinen hoch und wieder runter und oh.
Ich kann das auch nicht verstehen, dass manche Leute das, also Peru ist ja ein Urlaubsland oder ein Reiseland, ja. Dass manche sagen, boah, ich gehe nach Peru, um Urlaub zu machen und sich das freiwillig antun, dieses Gegurke, ja. So eine, ich meine, klar, jetzt von Cusco und zu Machu Picchu ist nicht so ganz schlimme Fahrt. Und das ist ja das, was viele machen. Und dann fliegen sie wahrscheinlich wieder. Aber so, es gibt ja auch Leute, die finden es total cool, hier mit dem Reisebus durchs Land zu touren. Und ich denke nur, oh, es müsste mir einer wirklich, also für Geld würde ich es nicht machen, mit dem Reisebus hier durch die Gegend zu fahren. Du bist A, super langsam und B, das ist ja noch schlimmer, da im Reisebus irgendwo hinten drin.
Das sind ja meistens Doppelstock.
Ja, dann sind
Reisebusse,
die laut.
Da bist du ja oben und dann schwankt der.
So schön, hör mir auf, ey. Ja.
Also ich erinnere mich dann noch an eine Szene in Arequipa, als am Plaza Januara so ein Touribus um die Ecke gefahren ist. Und die Straßen hier in Peru, die sind ja mit größeren Schlaglöchern versehen. Und der ist in so ein Schlagloch reingefahren. Ich stand da. Soll ich jetzt schon mal das Handy zücken, um zu filmen, wie er
jetzt
umkippt?
Wir hätten es filmen müssen. Wir hätten,
ja?
Also
das glaubt dir kein Mensch, wenn du das nicht live gesehen hast. Der hat sich auf die Seite gelegt, der Bus.
Der war obendrauf voll besetzt und die Leute waren halt unten drin nicht. Es war so ein Touri-Sightseeing-Bus, wo halt oben offen war. Oh. Das heißt, das Gewicht war auch ganz schlecht verlagert.
Ja.
Und der hat sich so hingelegt. Also wir standen beide da und konnten es gar nicht fassen. Der kippt jetzt. Er hat irgendwie einen guten Schwerpunkt gehabt, der
und
Bus.
Alle standen da und haben, ich weiß nicht, wir haben alle da auf den Bus gestartet. Der kippt jetzt um. Der kippt nicht um.
Aber es war echt eine surreale Situation. Der lag wirklich arg auf der Seite. Und ich dachte schon, shit, diese ganzen Menschen da oben drauf,
die
liegen gleich
da. Die haben
da
irgendwie gar nichts, die haben das gar nicht gerafft oder auch gar nicht so wahrgenommen.
Ja.
Ja.
Das war wirklich ein interessanter Moment. Ja.
Ja.
So surreal. Wie diese Woche. Ich habe diese Woche mit Benni an der Straße geparkt und der Benni ist kurz, kurz zur Bank auf der gegenüberliegenden Seite rein. Und neben mir auf dem Gehweg stand eine Trommel auf so einem, so eine Kabeltrommel, eine große, um auf so einem Gestell drauf, dass halt das Kabel abgerollt werden kann. Die haben neue Kabel verlegt, oben an der Leitung entlang. Und vor mir, also wir standen praktisch auf der Hauptstraße oder an der Hauptstraße, und vor mir kam, ist direkt eine Seitenstraße eingebogen. Und da auf dieser Seitenstraße kam ein Laster angefahren, so ein kleiner Laster. Und weil die das Kabel neu gezogen haben, hing das ein bisschen runter. Und der Laster ist dran hängen geblieben und hat dieses Kabel mitgezogen. Der hat es gar nicht gemerkt und hat es bis ein ganzes Stück weit vorne, war da eine Ampel, bis dahin hat er es irgendwie mitgezogen. Aber dieser Moment, das ging so schnell, der fährt da raus auf die Straße und neben mir, neben dem Auto, fängt diese Kabeltrommel an zu summen. Immer schneller, immer schneller. Irgendwann ist sie umgefallen und das andere Ende vom Kabel war ja schon gezogen praktisch an die anderen Leitungen entlang. Und das hat es auch komplett irgendwie rausgezogen. Und es war so surreal, ich dachte, muss ich jetzt aus dem Auto raus, passiert jetzt gleich was, fällt jetzt hier was aufs Auto von der Leitung oder sonst irgendwas. Dann war es vorbei, wahrscheinlich ist es dann am Endeffekt gerissen oder es war leer, zu Ende das Stück. Na, jedenfalls sind wir wieder eingestiegen und fahren ein Stück vorwärts und dann sind zwei Menschen, eben der das Kabel gerade verlegt hatte und eine Helferin, laufen völlig verwirrt an der Straße entlang und suchen. Und dann habe ich gesagt, hat der Banks gesagt, komm, wir halten mal kurz an, habe ich sie gefragt, ob sie sich fragen, wo das Kabel hin ist. Ja, es ist weg, das ist einfach komplett weg, das muss jemand mitgenommen haben. Und da habe ich ihnen erklärt, wie es passiert ist, aber die wollte es gar nicht verstehen. Aber das ist komplett weg, das fehlt einfach, das ist einfach komplett weg. Ja, es ist einfach komplett mitgezogen worden von dem Laster. Aber das war auch so ein surrealer Moment. Die haben mir so leid getan, weil die haben das ja schon aufgezogen gehabt. Mussten sie die Arbeit nochmal machen irgendwie.
Also du hast ja manchmal so Momente im Leben, wo du so die Realität und das, was gerade passiert, nicht zusammenbringst. Ja.
Es ist halt, weil kein Muster dafür da ist. Du hast noch nie erlebt. Das heißt, dein Gehirn sucht verzweifelt in so einer Art Schockstarre nach einem Muster. Was mache ich jetzt? Und dann ist die Situation auch schon wieder rum, gell?
Und da wollte ich jetzt gerade mal einhaken. Weißt du noch, wie wir den Gustav mal besucht haben?
Oh, ja, also das war schön an sich.
Es war ein schöner Tag, ja. Und da habe ich auch so einen völlig surrealen Moment erlebt. Ein Moment, wo alles im Leben in Zeitlupe gegangen ist.
In meiner Erinnerung ist es auch in Zeitlupe. Wenn ich darüber nachdenke, sehe ich das nur in Zeitlupe.
Ich sehe es auch noch immer in Zeitlupe.
Es war ein Herbsttag. Wie man sich das so vorstellt, in Baden-Württemberg, in Löwensteiner Bergen, ein schöner Herbsttag. Die Sonne bricht so durchs Laub, aber die Straße war noch nass, hat wahrscheinlich geregnet gehabt. Überall wunderschön gefärbtes Laub, natürlich auch auf der Straße. Jeder, der irgendwann mal einen Führerschein gemacht hat, weiß, Laub, nass, Herbst, gefährlich, Kurve noch gefährlicher, macht man lieber mal ein bisschen langsamer. Ja, haben wir auch. Also wir sind hoch zu uns gefahren, da die Kurven durch den Wald. Und ein BMW war es, glaube ich, oder ein Mercedes, kam runter zu uns, die Kurven geschossen und hat eine Kurve halt nicht mehr gekriegt. Ist halt wahrscheinlich gerutscht oder hat sie die Kontrolle verloren über das Auto. Ist halt definitiv zu schnell gewesen.
Der war einfach zu schnell. Viel zu schnell in die Kurve.
Und wir fahren und praktisch in Bruchteil von Sekunden kommt er uns auf unserer Spur entgegen. Ja. Und das sind diese Sekunden, wo in Zeitlupe im Kopf sind. Der Benni ist rübergezogen, automatisch auf die Gegenfahrbahn. Da kam Gott sei Dank gerade kein Auto. Und ist nach einer Weile, also das kommt einem ja immer Ewigkeiten vor, ne? Nach einer Weile habe ich dann gesagt, du müsstest jetzt mal wieder auf deine Fahrbahn fahren, nur falls einer kommt. Da hat er wirklich so sein Lenkrad umklammert, wieder auf die andere Fahrbahn. Dann haben wir angehalten und wir hatten im Rückspiegel gesehen, wie es dieses Auto dann, also es hat praktisch, hat es von seiner Fahrbahn, ist abgekommen auf unsere Fahrbahn, dann wieder auf die andere und dann in den Wald und völlig zerlegt. Wirklich, da sind die Teile geflogen, die sind an unserem Auto vorbeigezischt, die Teile. Wir hatten meine Schwester noch mit dabei, die saß hinten drin, die hat auch gesagt, ich dachte, jetzt ist vorbei, weil die Teile wirklich so an unserem Auto vorbeigesort sind, wenn da eins in die Scheibe reingeflogen wäre, hätte sich sicherlich auch einer von uns schwer verletzen können. Dann sind wir zurückgefahren, um halt erste Hilfe zu leisten. Ja, dann sind diese zwei Typen einfach ausgestiegen aus diesem Auto und hatten nichts. In dem Moment wurde mir bewusst, was deutsche Qualitätsarbeit an Autos ist. Es war ein Mercedes.
Es war ein Mercedes, ja, auch ein großer, eine E-Klasse, glaube ich, war es.
Ja, es war, also richtig. Die hatten nichts, das Auto war zerlegt.
Ja.
Ich meine, klar, aber
wenn der uns frontal getroffen hätte, wir hatten so einen alten Passat von deinen Eltern.
Ja.
Wenn der uns
auch, wir wären die Verlierer gewesen.
Aber volle Kanne.
Ja, ja, ja.
Volle Kanne. Und wir hätten nichts dafür können.
Nee.
Es war genau früher.
Sonntagnachmittag dort durch die Löwensteiner Berge.
Der Löwensteiner Klinik, ja. SLK-Klinik.
Ja.
Das Schild hat er noch mitgenommen. Also, und ich meine, du schilderst es so, wir haben im Rückspiegel geguckt. Du, wir sind, also zumindest in meiner Erinnerung, durch so einen
Hagel,
entgegenkommenden Hagel von
Teilen. Ja,
Teilen.
Ja. Ja,
also abgerissene
so.
Autoteile, Schilder,
ja.
Bodenmaterial, alles, was so irgendwie dieses Auto vom Hang mitgenommen hatte,
ja.
Sind wir da durchgefahren,
ja.
So als würden wir irgendwie die Galaxie passieren und links und rechts ein Komet vorbei.
Mopsgeschwindigkeit.
Und es hat uns tatsächlich nichts getroffen, gar nichts.
Ja, ja.
Und es war wirklich so eine, also so ein Schutzengel-Moment.
Aber echt.
Und so richtig, wie ich es heute auch noch in Zeitlupe sehe, wie ich das Lenkrad nach links rüberziehe und dem Auto, das auf meiner Fahrbahn entgegenkommt, ausweiche. Aber das ist so irgendwie so völlig automatisch gelaufen.
Yeah.
Da war auch, das war einfach Gnade.
Aber echt.
Ja.
Ja, ich meine, da hätte unser Leben auch zu Ende sein können an der
das
Stelle.
Das hätte schon ein paar Mal zu Ende sein können. Also echt, ich denke da öfters drüber nach. Du, es waren schon so viele Situationen, ja? Mhm. Und oft tatsächlich im Straßenverkehr. Oft im Straßenverkehr.
Ja, gut. Und dann hier lachst drüber, ne?
Ja.
Also,
ich sag mal so, in den Konditionen, wie ich in Deutschland Auto gefahren bin, würde ich mich heute in Peru niemals in ein Auto setzen.
Wie meinst du das?
Ah, ich bin ja leider, und das muss ich zu meiner Schande sagen, ja oft auch sehr müde Auto gefahren, um noch nach Hause zu kommen.
Yeah.
Oder dann Berlin, Magdeburg, da mit unserer Jugendgruppe nachts um 2 auf der Landstraße eingeschlafen und so. Also boah, heute, wenn ich merke, ich bin müde, es ist überhaupt gar kein Thema, dann fahre ich rechts ran, da wird auch kein Fenster runter gemacht oder laute Musik oder sonst irgendwas. Nein, da wird rechts rangefahren, da wird geschlafen. Einfach, du kannst es dir hier gar nicht erlauben, dass was passiert.
Ja.
Wenn dir hier was passiert, und es passiert jetzt nicht unbedingt gerade bei Kurawasi, hast du schlechte bis gar keine Karten. Also wirklich, es ist so ein komisches Gefühl, alleine über den Hang hier rüber zu fahren. Ich bin ja vor 2 Wochen da nach Paracas runtergefahren. Und wenn du dich so außerhalb, sag mal, dieses Einzugsgebiet von Dios Pisciana befindest, da fühle ich schon so eine richtige Unsicherheit, weil ich denke, okay, von hier aus, wenn jetzt was passiert, wo ist das nächste Krankenhaus? Du willst es einfach gar nicht wissen.
Hm.
Und du fährst dann einfach und denkst, es darf nichts passieren. Und ja, Gott sei Dank, es passiert tatsächlich auch immer wieder wenig oder verhältnismäßig wenig, wenn man sich das überlegt, was den lieben langen Tag alles passieren könnte, kann, auch passiert. Und da muss ich mich auch immer wieder dann besinnen und sagen, okay, was ist eine reale Angst, was ist eine gefühlte Angst? Und am Ende des Tages ist unser Leben endlich. Ja, das Leben ist und bleibt lebensgefährlich. Und Gott hat uns zugesagt, dass er seinen Engel befohlen hat über uns, dass sie uns beschützen Tag und Nacht. Und ich glaube, wir tun unseren Teil dazu, aber Gott tut seinen Teil eben auch dazu. Hier kommt eine kurze Unterbrechung, denn ich habe, wie versprochen, auch dieses Mal wieder einen Gast dabei. Der Elias ist da. Elias, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich bin der Einzige aus der Familie, der gerade im Moment sehr fit ist. Der Rest, ja, ist so ein bisschen schlapp. Ja, Emme, wir haben eine Impfung gegen Gelbfieber bekommen und die Emme wurden halt dadurch krank und ich nicht.
Du bist also der Glückliche, der die letzte Woche gut überstanden hat. Kein Fieber hatte, nix. Alles gut bei dir?
Ja.
Bist du fit für den Urlaub?
Ja.
Dann kann es jetzt losgehen mit dem Witz der Woche mit Elias.
Ja, ich habe neulich in meinem Deutschzeug Da hatte ich die letzte Seite vom Lesebuch, die halt bei meinem Ordner drin war. Und da stand der Witz, den ich mitgenommen habe, der heißt: Ein Bauer hat sein Rasenmäher auf der Weide vergessen. Kommt das Lamm zum Rasenmäher, sagt: Mäh. Sagt der Rasenmäher: Du hast mir gar nichts zu sagen.
Ja, das war also der Witz der Woche mit Elias. Und wir haben uns überlegt, noch mehr in diesen Podcast einzubauen, noch mehr Kinder hier mit einzubinden. Ja, ich habe hier gegenüber von mir sitzend meine liebe Tochter, die Kayla. Kayla, wie geht's dir?
Gut.
Gut. Mhm. Kayla, was hast du uns mitgebracht? Erzähl.
Ein Marmorkuchenrezept. Und zwar braucht ihr dafür 6 Eier, 300 Gramm Zucker, 250 Gramm Butter oder Margarine, ein bisschen Salz, eine Packung Vanillezucker, 300 Gramm Mehl, eine Packung Backpulver, Milch und 4 Esslöffel Kakao.
Das war jetzt ziemlich viel und das ging mir jetzt ehrlich gesagt doch auch zu schnell. So schnell konnte ich gar keinen Zettel zücken und mir das alles aufschreiben. Kayla, wie kommt es dazu, dass du uns ein Marmorkuchenrezept und gerade dieses Marmorkuchenrezept vorstellen willst?
Weil mein großer Bruder am Sonntag 13 wurde und ich wollte ihm einen Kuchen backen und habe dieses Rezept genommen. Also er gesagt, Mama hat gesagt, dass ich ihm vielleicht einen Kuchen backen kann, weil sie zu krank war, einen Geburtstagskuchen zu machen. Und deswegen habe ich den gemacht.
Weil sie krank war.
Ja, ja, ich weiß, dass sie krank
war. Weil sie krank war. Normalerweise backt sie doch die besten Torten, oder?
Ja, stimmt.
Aber du bist die zweitbeste Bäckerin bei uns.
Hoffentlich.
Und du bist ganz schön auf der Überholspur, sage ich mal.
Aber Mama hat mich sehr gelobt wegen dem Kuchen.
War richtig gut. Jetzt erzähl. Also, wenn ich diese Zutatenliste, die ich auch in die Shownotes schreibe übrigens, da könnt ihr sie euch rauskopieren, wenn ich mir die Sachen alle besorgt habe, abgewogen habe, zusammengerührt habe, wie geht's dann weiter?
Also, du musst nicht alle Sachen direkt zusammenrühren. Du brauchst erst 6 Eier, 300 Gramm Zucker, 200 Gramm Butter oder Margarine, wie gesagt, eine Prise Salz und eine Packung Vanillezucker zusammenmachen und schaumig rühren. Dann kommt dazu noch 300 Gramm Mehl, 200 Gramm Speisestärke und eine Packung Backpulver. Dann wird das alles zusammengerührt.
Moment. Also ich brauche 2 Töpfe oder was?
Nein, das wird zusammengerührt.
Okay.
Aber du machst hier einen Zwischenstopp nach der Packung Vanillezucker und rührst das erst schaumig und dann kommt das nächste rein.
Verstehe, okay.
Und dann tut man da noch Milch rein, bis es ein schöner Teig ist. Dann tust du die Hälfte in die Backform. Die andere Hälfte bleibt in der Schüssel. Da kommen noch 4 Esslöffel Kakao rein. Dann tust du das nochmal umrühren.
Weil
und
der
das
Marmorkuchen
kommt
2 Farben hat.
Ja, genau.
Ah ja, verstehe. Gut, okay.
Aber wenn man ein bisschen mehr Kakao reinmacht, dann ist er ein bisschen dunkler. Manchen schmeckt das ein bisschen mehr. Und okay. Dann kommt das auch in die Kuchenform und dann wird es so eine Stunde lang
und
gebacken.
Und was nehme ich da für eine Kuchenform? Eine eckige oder eine runde?
Ist egal. Schmeckt gleich gut.
Okay, verstehe. Also dann kommt er in die Backform rein, kommt in den Ofen rein, ungefähr eine Stunde im Ofen. Wie merke ich denn, ob dieser Kuchen fertig ist?
Also da nimmt man eigentlich einfach einen Zahnstocher, ja, und tut dann einmal den Kuchen in die Mitte am besten reinstechen und dann rausziehen. Und wenn man sieht, da hängt noch flüssiger Teig dran, es ist noch nicht durch. Also dann musst du es noch drinnen lassen. Und wenn wenn du es rausziehst und nicht mehr dran ist, kannst du den Kuchen rausmachen.
Der Kuchen ist so nach ungefähr einer Stunde fertig, dann nehme ich ihn raus.
Manchmal
aufpassen.
Mehr, manchmal weniger. Kommt auf den Ofen an.
Aufpassen, dass ich die Finger nicht verbrenne, dann stürze ich den Kuchen gleich oder warte ich, bis er kalt ist? Drehe ich ihn gleich um, dass er aus der Form rausgeht?
Erst abkühlen lassen.
Erst abkühlen lassen.
Sonst verbrennt
okay, wie verziehst du so einen Marmorkuchen dann?
Einfach Schokolade flüssig machen und drüber machen.
Schokoladenguss drüber?
Mhm.
Smarties?
Ja, manchmal. Oder Streusel oder sowas.
Oder Streusel, noch besser. Ich glaube, der Geburtstagskuchen vom Lukas, der hatte Streusel drauf.
Ja.
Genau, also
Streusel
13. Marmorkuchen nach Kayla Zeyer. Das Rezept habt ihr jetzt hier bekommen. Schmeckt sehr gut, ist empfehlenswert für jeden zum Nachbacken. Alles, was ihr einkaufen müsst und das Rezept, schreibe ich in die Shownotes. So, und ich mache hier wieder weiter mit der Lena. Lena.
Hm, Benjamin.
Es gibt ja immer wieder so Geschichten von Missionaren und einen davon, der ja auch Bücher darüber geschrieben hat, ist ja der Klaus-Dieter John, also der ärztliche Direktor unseres Hospitals. Und ich wollte jetzt einfach mal mit dir so ein kleines Gedankenexperiment machen. Der Klaus erlebt ja immer wieder so Sachen, die statistisch gesehen sehr unwahrscheinlich sind. Mhm. Ist es seinem Fleiß oder göttlichen Fügungen zu verdanken? Was ist deine Einschätzung?
Ich habe ja den Klaus noch nicht so lange kennengelernt. Ich schätze ihn als einen sehr, sehr emsigen und ehrgeizigen Mensch ein. Also man könnte auch sagen penetrant. Das heißt, ich glaube, das ein oder andere, was er hier für die Klinik geleistet hat, ist tatsächlich einfach ein Ausdruck seiner Unnachgiebigkeit und seiner Unnachlässigkeit. Genau, aber wenn man sich diese Geschichten anguckt, gibt es einfach so viele, in Anführungszeichen, Zufälle, dass zum Beispiel eben der Beamer geklaut wird und er dann in einem Geschäft irgendwo, nirgendwo in Lima ausgerechnet den Geschäftsführer von der Satellitenfirma trifft, was er gar nicht vorhatte, er wollte einfach nur einen Beamer kaufen, ja. Und solche Sachen, das ist natürlich, da kannst du mit Fleiß so viel machen, wie du willst. Das sind ja Beziehungen, die kannst du nicht irgendwo aus dem Hemdsärmel schütteln, sondern da muss Gott die Treffen praktisch arrangieren. Und das sehe ich schon. Ich meine, es gibt einen Spruch, den ich immer wieder gern zitiere, der heißt, Gott geht mit den Gehenden. Und ich glaube, dass da schon was dran ist. Ich glaube, wenn er jetzt nur die Hände in den Schoß legen würde und sagen würde, naja, dann warten wir mal, was kommt. Gott wird sich schon kümmern. Dann wäre es auch fatal. Wer hat denn das gesagt? War das Augustinus, der gesagt hat, bete als könnte Gott, nee, wie war das? Oh, ich kriege es gleich zusammen. Ich meine, es war, bete, als könntest du nichts tun und arbeite, als könnte Gott nichts tun oder irgendwie sowas. Also praktisch, dass man beide Seiten eben nicht vernachlässigen soll. Und ich glaube, dass da schon auch viel Segen drauf ist, wenn wir unseren Teil dazu tun, unsere Seite des Vertrags erfüllen und dass Gott es schon auch echt segnet. Von dem her glaube ich, ein Teil könnte man jetzt, wenn man sagen würde, oh Gott gibt's nicht und ich glaube da überhaupt nicht dran, könnte man schon mit Zufällen und mit Glück gehabt und naja, es gibt ja halt auch gute Menschen, die gerne Gutes tun und dann hat er halt Glück gehabt, dass er mit den Menschen halt zusammengekommen ist auf irgendeine Art und Weise. Damit könnte man das schon erklären, aber dass man doch das Gefühl hat, da ist ein großes Ganzes dahinter und jemand lenkt die Fäden, die du niemals in der Hand haben könntest.
Es hat mich einfach wieder so gewundert. Heute Morgen habe ich den Blog aufgemacht von Diospi. Ich lese da regelmäßig die Nachrichten, was im Krankenhaus los ist und was der Klaus so publiziert. Und naja, während wir jetzt also krank daheim lagen, war der Klaus mal kurzerhand bei der First Lady. Privat, daheim. Hm. Also seit Mitte der Woche ist bekannt, dass Castillo die Wahl gewonnen haben soll. Mit 50,1% der Stimmen versus 49,9%. Ja, lassen wir es einfach mal so stehen. Also er hat gewonnen. Und wie kann es sein, dass der Herr Klaus Dieter John noch in derselben Woche, die First Lady daheim an ihrem Küchentisch trifft, um ihrem 140-seitigen Vortrag zu halten über das Missionshospital Diospi Suyana und sie natürlich total berührt ist und ihnen dankt für das, was sie für dieses Land tun. Ich finde, es ist einfach so jenseits von Wahrscheinlichkeiten. Also, das sind keine 48 Stunden, nachdem der sich zum Präsident ernannt hat oder ernannt wurde, da sitzt der bei der First Lady daheim zum Kaffee.
Ja.
Natürlich wird er mit Sicherheit auch publizieren, wie es wieder dazu kam. Und diese Geschichte, wenn man die dann von vorne wieder aufdröselt, dann denkt man ja irgendwie, okay, wer hat sich das ausgedacht? Also wer hat sich so einen Plan ausgedacht, damit der Klaus-Dieter John 48 Stunden nach Ernennung des Präsidenten mit der First Lady zusammen zum Kaffee oder zum Abendessen oder wie auch immer, daheim bei ihr im Norden Perus sitzt, um mir darüber zu berichten, was Gott hier in den Bergen Perus tut. Ich finde diese Geschichten ja immer wieder so inspirierend und das waren auch die Geschichten, die mich als Kind schon gepackt haben, die mich als Kind auch da gebannt vor den Kassettenrekorder. Das war ja damals noch auf Kassette.
10.000 Meilen in den Dschungel.
Durch den Dschungel. 10.000 Meilen. David Livingston. Hudson Taylor.
Ja, ja.
Vater Müller. Diese ganzen Männer und Frauen Gottes, auch Corrie ten Boom Mama irgendwas, die war in China, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Also es gibt ja so viele Missionsgeschichten und ich finde das irgendwie bezeichnend, weil wie du vorhin gesagt hast, ich glaube, dass Gott einfach mit den Gehenden geht. Und das ist eben Teil der Nachfolge, wenn man Jesus nachfolgt, dass man eben nicht in der Nachfolge steht, sondern dass man mit ihm geht. Und indem man unterwegs ist, indem man geht, passieren dann irgendwie außergewöhnliche Momente, die irgendwie ja übernatürlich, für mich übernatürlich sind. Andere sagen, irgendwie eine Metaebene haben. Ich finde es immer schwierig. Ich tue mir überhaupt gar nicht schwer damit, zu glauben, dass Gott einen Plan hat und dass dieser Plan zur Erfüllung kommt. Ich finde es eher sogar umgekehrt schwierig, all das zu sehen, mitzuerleben, Teil des dieser Reise zu sein und dann zu glauben, dass es keinen Gott gibt. Also ich finde es gar keine Herausforderung, an Gott zu glauben. Ich finde es eher andersrum eine Herausforderung. Warum kann ich, oder wie könnte ich das erklären, wenn es keinen Gott gibt? Und wenn es keinen gibt, der das einfädelt und zusammenführt und zusammenhält? Und für mich war da einer der größten Knackpunkte mein Medizinstudium. Da war für mich, naja, wie soll ich sagen, als ich diese Komplexität des menschlichen Körpers studiert habe, als Arzt oder angehender Arzt, mir war das damals so klar, dass es einen Schöpfer geben muss, dass das, was ich da studiere und im Detail versuche zu verstehen, dass das kein Zufallsprodukt sein kann. Also ich kann es mir nicht erklären, dass es durch Zufall passiert ist. Ich kann es mir aber erklären, dass es jemanden gibt, der das so zusammengebaut hat. Und das war mit Mitte 20 da. Das war einfach nochmal so ein ganz tiefer und neuer Schritt auch für mich auf der Glaubensebene, also auf der gar nicht rein materiellen Ebene, sondern zu glauben, ja, da muss es was geben, da muss es einen Gott geben, der das zusammengebastelt hat, der das zusammengebaut hat, dass das durch Zufall passiert, das kann ich mir beim besten Willen nicht erklären. Naja, Lena. Du bist wieder dran.
Nach deinem Monolog. Ich habe gerade überlegt, wie das wohl andere Podcaster machen, haben die so eine Uhr im Hintergrund mitlaufen, wo immer neu gestartet wird, wenn da ein anderer anfängt zu reden, dass man immer so weiß, bei wie vielen Minuten alleine Sprechzeit man jetzt ist.
Ja, also wahrscheinlich geht dann so das rote Licht an oder es wird dann rausgeschnitten und so. Ja, wir wollen ja ein bisschen erzählen, was uns aktuell beschäftigt und was die letzten zwei Wochen mit sich gebracht haben. Und da habe ich ja im letzten Podcast schon darüber erzählt, dass wir eine Patientin extubieren konnten. Und die war dann doch noch ein bisschen länger da. Aber ich habe mich jetzt vor zwei Tagen von ihr verabschiedet. Und es war wirklich ein sehr bewegender Moment für mich. Ein Moment, den ich auch in unserem neuen Newsletter zusammengeschrieben habe. Wir verschicken dreimal im Jahr ein Papier-Newsletter an alle unsere Spender und Unterstützer und auch Interessenten. Und das machen wir seit Neuestem auch. Wir verschicken auch einen Newsletter per E-Mail. Der kommt ein bisschen öfters und da machen wir vor allen Dingen Werbung für die Podcast-Folgen. Die Papierform allerdings, die kann man nur bekommen, wenn man bei uns registriert ist, also wenn wir die Adresse haben. Und vielleicht interessiert dich diese Geschichte, so auch noch der ein oder andere Hintergrund dazu. Dann schick uns doch einfach eine Nachricht mit deiner Anschrift. Ich schicke dir gerne den Newsletter in Papierform zu. Wir machen das, wie gesagt, dreimal im Jahr und du kannst uns über unsere sozialen Kanäle erreichen, du kannst uns über die Homepage erreichen, über die E-Mail-Adresse, alles in den Shownotes. Ja, Lena, wie sieht unser Abendprogramm noch aus? Morgen früh um 4 geht's ja los. Was steht jetzt noch an? Ich denke, wir sind so langsam durch mit den spannenden Dingen der vergangenen Woche.
Wir müssen das Auto noch packen. Wollen wir nicht morgen früh um 4 machen. Das werden wir heute Abend noch machen. Dann noch ein bisschen sauber machen.
Und
irgendwas zu essen organisieren. Und dann uns Essen richten für morgen, für die Fahrt, ganz wichtig, ja. Um die Truppe bei Laune zu halten.
Ja, ich sehe das so ein bisschen kritisch. Ich habe da nach wie vor, also ein bisschen Bammel davor. Das sind 9 Stunden Fahrzeit und wir haben ja gesagt, die Handys bleiben alle daheim. Wie stellst du dir das Entertainment-Programm für die 5 da hinten vor?
Also, mit Anfang der Pandemie musste hier jedes Taxi in Peru ausgestattet sein mit so einer Art Plexiglas-Trennscheibe zwischen dem Fahrer, der Fahrerkabine und dem restlichen Teil vom Auto. Es gibt da in Cusco so eine Straße, da kann man das machen lassen. Wir müssen es also nur bis Cusco schaffen. Ja, mal gucken. Ich meine, es gibt ja auch die Ospiradio.
Ja, aber nicht im Norden. Also du kannst in Cusco schon immer Radio hören. Also die Ospiradio hören. Ja, das geht noch hier, aber
früher hatte man wenigstens noch CD-Spieler im Auto. Gibt's
ja, oder ja alles, wir hatten Kassettenspieler. Ja. Ich weiß, im Urlaub mit meinen Eltern,
5 Geschwister, wie
da ist hoch und runter. Also ich habe mir schon überlegt, vielleicht müssen wir doch ein Device mitnehmen, um was zu hören.
Ja, aber echt.
Weil gut, wie macht ihr das denn? Wir uns hören ja auch Väter und Mütter zu. Wie macht ihr das denn auf langen Autofahrten mit euren Kindern? Also, erstes
Problem.
Dazu
muss man betonen, unsere Kinder sind voll anfällig für Reiseübelkeit. Zumindest genau. Ein Teil unserer Kinder. Das heißt, so wie es jemand aus unserer Familie macht, da kriegt jedes Kind ein iPad in die Hand und Kopfhörer auf und dann dürfen die sich für die Fahrt, je nachdem, ein paar Folgen von irgendeiner Serie runterladen und dann ist Ruhe auf der Rückbank. Jo, dafür haben wir zu viele Kinder und zu wenig iPads und zu eine hohe Dichte an sensiblen Mägen auf den hinteren Bänken. Also das fällt schon mal flach. Aber was anhören, das geht ja meistens.
Hören geht meistens. Hm. Ja, da muss man aber dann auch nochmal den Spagat zwischen 13 und 3 Jahren hinkriegen, als DJ.
Ja.
So, dann ist ja diese Strecke eine Katastrophe.
Jonas möchte im Moment immer das Lied von der kleinen Giraffe. Und der Lukas kriegt immer halber einen zu viel und verdreht nur die Augen. Das ist auch noch so ein ganz schlecht gemachtes Lied, aber es ist süß. Naja, ja.
Ja, dazu kommt ja, dass du, also die Strecke sind 370 Kilometer, glaube ich, ne? Und dafür sind 9 Stunden bei Google vorgeschlagen. Also die Strecke ist fürchterlich. Erstens Serpentinen ohne Ende und dann die restlichen 200 Kilometer irgendwie Schotterpiste. Wir wollen nach Atalaya fahren, also in den Dschungel rein. Ich bin mal gespannt, ob wir diesmal auch wirklich richtig im Dschungel sind. Ich hoffe es, ja. Aber, naja, vielleicht habt ihr gute Tipps, wie man Kinder bei Laune hält. Also vielleicht ein paar Rezepte auch.
Ja, vor jeder Reise sage ich, Mann, du sitzt da an der Quelle, da muss es doch was geben.
Ja,
aber
es gibt viel. Also es gibt Tavor, es gibt Rektion mit Diazepam und so. Aber nein, also Scherz beiseite. Ich möchte hier keine Gerüchte streuen. Unsere Kinder kriegen allerhöchstens was gegen Übelkeit. Ansonsten kriegen die nichts auf der
Reise. Ich glaube, sie würden auch alles mit Handkuss nehmen, gell? Gib mir was.
Aber vielleicht habt ihr gute Tipps, wie wir die Reise vernünftig hinter uns bringen können, ohne dass es allzu sehr eskaliert. Und mich würde mal interessieren, wie lange halten eure Kinder aus im Auto? Also wie viele Stunden könnt ihr durchfahren? Schafft ihr 13 Stunden?
Also man muss auch dazu sagen, ich finde, unsere Kinder sind gute Reisende an sich. Also die sind jetzt nicht nölig oder nervig oder fragen ab der ersten halben Stunde, wann wir da sind.
Nein.
Nicht alle. Aber also so bin ich gern mit den Kindern unterwegs. Und in Deutschland war das auch nie irgendein großartiges Thema. Aber hier ist es halt mit der Übelkeit, es ist schon schwierig.
Also, wenn wir in einer Woche zurückkommen, am kommenden Samstag, dann werden wir wahrscheinlich noch keinen Podcast aufnehmen. Vielleicht reicht es die Woche darauf. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und euch erzählen, wie unser Aufenthalt im Dschungel war. Wir werden euch erzählen, wie die Reise war. Und vielleicht haben die ein oder anderen Eltern, die uns dazuhören, dann auch noch gute Tipps für uns, wie man das noch besser gestalten kann für die Kinder. Wir versuchen jetzt mal eine Woche großes Experiment, Familienexperiment, ohne digitale Geräte, ohne Devices auszukommen. Kein Laptop, kein iPad, kein Handy, keine Tony-Box. Tja, mal sehen, ob es uns noch in einer Woche gibt. Ich glaube ja. Ich freue mich riesig drauf.
Ich mich auch.
Und ich sehe das. Du freust dich auch. Der Jonas freut sich auch. Ja, das denke ich mir.
Der ist so hibbelig. Der ist den ganzen Tag schon aufgeregt.
Und ich bin ganz optimistisch, dass wir da eine ganz tolle Zeit im Dschungel haben werden. Also, meine Lieben, ich verabschiede mich. Bis in einer Woche. Und Lena, dir bleibt das letzte Wort.
Ja, bis in einer Woche weiß ich noch nicht, aber bis wir halt den nächsten Podcast aufnehmen und es dann wieder heißt, seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission.